Also und man, die meisten machen es von Haus aus, aber manche irgendwie dann doch nicht oder hatten vielleicht noch nicht viele mündliche Prüfungen. Da gibt es so ein Formular im Internet, je nachdem, ob er für Bachelor oder für Master diese Prüfung macht. Und wenn ihr das ausdrucken könntet und bereits ausgefüllt mitbringen, also müsst ihr nicht viel reinschreiben, halt euer Namen und das Datum und so, das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Also das wäre schön, wenn ihr das im Vorfeld erledigen könntet. Und naja, dann reden wir halt wie immer eine halbe Stunde oder so. Und genau, ich meine, die meisten, glaube ich, die waren irgendwann schon mal bei mir. Okay, dann zurück zur Vorlesung. Also wir sind bei dem großen Kapitel, wo es um Renormierung geht, mit dem Ziel, dass man die Unendlichkeiten in der Quantenfeldtheorie entfernt, beziehungsweise die Theorie halt so gestaltet, dass man sinnvoll Observablen ausrechnen kann. Und das letzte Mal haben wir ein paar Dinge gemacht, die sind auch heute wieder relevant, deswegen will ich es kurz wiederholen. Also wir haben uns erstmal zwei typische Diagramme in 4 hoch 4 Theorie nochmal angeguckt, die Unendlichkeiten geben. Das ist das hier und das hier da. Und was wir festgestellt haben, ist erstmal, dass unendlich nicht gleich unendlich ist, also dass es verschiedene Arten der Unendlichkeit gibt, was irgendwie klarerweise erfordert, dass man diese Unendlichkeiten, naja, nicht als unendlich betrachten können, sondern irgendwie mathematisch klassifizieren müssen oder damit rechnen können. Und also ohne, dass ich es in dem Moment damals gesagt habe, aber was wir getan haben, war ein sogenannter Impuls-Cut-Off oder Impulsregularisierung eingeführt. Und dann sind diese Diagramme in folgender Art und Weise unendlich, nämlich wenn ich diesen maximalen Impuls Lambda nennen und Lambda am Ende gegen unendlich schick, dann ist das hier proportional zu Lambda Quadrat und das hier, das ist schwächer divergent, das ist nur proportional zum Logarithmus von Lambda. Dann bevor wir begonnen haben, uns wirklich mit diesen Unendlichkeiten oder deren Entfernen zu beschäftigen, haben wir ein bisschen Kombinatorik gemacht, um irgendwie im Vorfeld bereits zu verstehen, was ist so die Unendlichkeit von dem Diagramm. Und eine wesentliche Formel, die wir dann nach ein paar so ja, recht einfachen Überlegungen eigentlich hatten, das war die folgende für 4 hoch 4 Theorie, die halbe minus 1 mal r minus d mal n minus d halbe minus 1 mal e plus d. Wobei also e die Anzahl der externen Linien ist, also hier wären es 4 und hier wären es 2. Ich habe es gerade falsch gesagt, das ist nicht 4 hoch 4 Theorie, sondern ganz allgemein 4 hoch r Theorie. Dann was haben wir noch? N ist die Ordnung vom Diagramm. Also in dem Fall hätten wir erste Ordnung n gleich 1. Hier haben wir 2 Vertices, also n gleich 2. Und D ist die Raumzeitdimension. Also im Prinzip skalare Feldtheorien so allgemein, jetzt wie man es sich denken kann. Und dann haben wir uns eben überlegt, was muss für diese Vorfaktoren gelten, dass eine Theorie halt entweder sehr gutartig oder sehr bösartig ist. Das sehr gutartige, das nennt man superrenommierbar. Wenn es nur eine endliche Anzahl unendlicher Diagramme gibt, das ist meistens sehr leicht. Dann das Gegenteil ist halt, wenn die Anzahl der Unendlichkeiten in jeder Ordnung größer, größer und größer wird, also wenn es immer schlimmer wird und ich im Prinzip von Haus aus schon keine Chance habe, das in einer endlichen Anzahl von sogenannten nackten Parametern in meiner Lagrange-Dichte aufzufangen. Und im Prinzip der Fall, der zum Beispiel für 4 hoch 4 Theorie, also für r gleich 4 in 4 Dimensionen gilt, da ist diese Formel dann nämlich sehr einfach. Da ist d, also das habe ich jetzt nicht gesagt, groß d ist der Divergenzgrad, also im Prinzip der Exponent von diesen Lambdas, die hier stehen. Also das ist 4 minus e. Das heißt, da geht die Ordnung zumindest nicht ein. Und das bedeutet, dass die Situation weder besser noch schlimmer in höheren Ordnungen wird. Also ich muss mich halt voraussichtlich in jeder Ordnung immer wieder anstrengen, aber der Aufwand wird nicht größer. Und das ist das, was halt gerade der Grenzfall ist und was man als renommierbare Theorie bezeichnet, wenn man es schaffen kann. Also das ist auf der Ebene noch kein Beweis, dass man halt alle Unendlichkeiten in diesen nackten Parametern irgendwie aufgehen lässt, indem man diese nackten Parameter gegen Null oder unendlich oder irgendwelche extremen Werte schickt. Dann ein Begriff, also der ist nicht von zentraler Bedeutung, aber das habe ich, glaube ich, das letzte Mal vergessen zu erwähnen. Mir fiel es auf, weil auf dem Hausaufgabenzettel, wo er heute kriegt, taucht er auf. Deswegen will ich ihn gerade nochmal nennen. Also dieses D, das wird häufig als oberflächlicher Divergenzgrad oder im Englischen Superficial Degree of Divergence bezeichnet. Und also dieser Zusatz oberflächlich, der bezieht sich darauf, was man das letzte Mal besprochen haben, wenn man halt zum Beispiel Diagramme hat, die so aussehen, dann scheint das Diagramm mit diesen einfachen Überlegungen konvergent zu sein. Oder ein anderes Beispiel war dieses Diagramm hier. Da hat man auch d gleich minus 2, also das sollte konvergent sein. Aber in Wahrheit ist es nicht konvergent, weil halt divergente Subdiagramme existieren. Also das hat man, wenn ihr euch erinnert, diese Tatsache beredet. Und deswegen ist halt dieses Groß-D nicht der wahre Divergenzgrad, sondern ja, dieser oberflächliche Divergenzgrad. Also wenn man halt das nicht gescheit analysiert und ganz naiv diese Potenzen abzählt, dann kriegt man halt ja, eigentlich ein falsches Ergebnis. Also dieses Wort, das ist eben wichtig, dass er die eine Übungsaufgabe, die er heute kriegt, versteht. Deswegen wollte ich das noch nachliefern. Gut, dann jetzt konkret stecken geblieben, sind wir in dem vorbereitenden Schritt zur Renormierung, nämlich der sogenannten Regularisierung. Und also im Kapitel und auch in der Vorlesung, wenn wir uns jetzt im Folgenden immer mit 404-Theorie beschäftigen. Und ich habe kurz erklärt, das letzte Mal, warum es nicht so günstig ist, wenn man eine Impulsraumregularisierung mit so einem oberen Impuls Lambda macht. Also insbesondere, wenn man an schwierigere Theorien, wie zum Beispiel Eichtheorien denkt, kriegt man da große Probleme, weil das macht gewisse Symmetrien wie die Eichsymmetrie kaputt. Und naja, wir haben begonnen, jetzt einen eleganten Formalismus da einzuführen, der aber viel mehr Mathematik und Aufwand erstmal verlangt, bis er funktioniert, nämlich die sogenannte dimensionale Regularisierung. Und dimensionale Regularisierung bedeutet, dass je nach kontinuierlichen Menge von Raumzeitdimensionen erstmal rechne, also nicht in 4 und auch nicht notwendigerweise in 3, sondern ich kann auch in 3,9 oder 4,1 Dimensionen meine Integrale lösen. Und mein Regulator ist dann gerade die Abweichung von den interessanten 4 Raumzeitdimensionen. Und diesen Regulator schicke ich am Ende dann gegen 0 und dann parametrisiert er mir meine Unendlichkeiten, wie man sehen wird. Und was wir als erstes halt getan haben, wir haben mal unsere Wirkung für so eine 404-Theorie in D-Dimensionen geschrieben. Das war noch nicht übermäßig schwierig. Mal ganz normal den kinetischen Term. Dieses Mal hat ein d hoch dx, dann den Massenterm und jetzt ein kleiner Unterschied. wenn man eine dimensionslose Kopplungskonstante für die Entwicklung haben will, muss man einen neuen Parameter, der die Einheit von der Masse hat, einführen, der hier also mit μ bezeichnet wird, der aber am Ende zumindest in vier Dimensionen keine Rolle spielen wird. Und ja, dann ist das die entsprechende Wirkung. Gut, und was da ganz hilfreich und wichtig ist, also so haben wir es auch ein bisschen konstruiert und was wir im Folgenden immer wieder brauchen, deswegen schreibe ich es nochmal an, das sind also die Einheiten. S muss immer dimensionslos sein und die Einheit von der Ableitung, die ist auch immer 1 über Länge, unabhängig von der Dimension. Und naja, daraus kann man dann halt folgern, was diese Felder und anderen Größen für Einheiten haben. Also zum Beispiel Phi hat eine dimensionsabhängige Einheit, nämlich 1 durch L hoch d minus d halbe minus 1. Also damit halt die Wirkung dimensionslos ist, muss das gelten, wie man sich leicht überlegen kann. Die Masse, die ist unabhängig von der Raumzeitdimension. Dann, wie schon gesagt, die Kopplungskonstante wollen wir dimensionslos belassen und deswegen muss man einen neuen Parameter einführen, dem haben wir einen Exponenten gegeben, sodass μ wieder die Einheit von der Masse hat, also 1 durch L. Das solltet ihr vielleicht so im Kopf behalten oder zumindest euch erinnern, wo das steht. Naja gut, und das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, jetzt wollen wir halt anfangen oder versuchen, in einer beliebigen Anzahl von Raumzeitdimensionen unser einfachstes unendliches Diagramm, nämlich dieses hier, beziehungsweise dieses Diagramm ohne die äußeren Beine, wo wir uns auch überlegt haben, die eigentlich keine Rolle spielen, für die Unendlichkeiten ausrechnen. Und das ist halt in D-Dimensionen, also fast das gleiche wie in 4-Dimensionen. Ich kriege halt zusätzlich der Kopplungskonstante noch dieses μ hoch 4 minus d rein, mal Lambda, mal diesen kombinatorischen Faktor 1/2, dann die impulserhaltende Delta-Funktion und also jetzt eigentlich das Entscheidende, anstelle von d hoch 4k, d hoch dk und dann 1 durch k² plus m². Gut, und das, was halt schwierig ist oder im ersten Moment eigentlich blödsinnig erscheint, ist irgendwie, wie kann ich ein Integral in einer kontinuierlichen Menge von Dimensionen formulieren? Denn, naja, wenn ich halt typischerweise 3 oder 4 oder 5 Dimensionen habe, habe ich halt 3 oder 4 oder 5 einzelne Integrale. Aber wie kann ich jetzt zum Beispiel ein halbes oder ein Integral in einer gebrochenen Anzahl von Dimensionen überhaupt hinschreiben? Also was für einen Sinn macht dieser Ausdruck? Und da wollen wir jetzt erst einen längeren Einschub zur Mathematik machen, was da eigentlich dahinter steckt, wie man das irgendwie halt sinnvoll formulieren kann. Also Einschub. Integration in D Raumzeitdimensionen. Und also wenn wir uns nicht jedes Mal wieder von neuem anstrengen wollen, wenn wir ein anderes Diagramm haben, wollen wir ein bisschen einen allgemeineren Ausdruck wie das, was hier steht, berechnen, nämlich einen Ausdruck, den man halt dann auf dieses Diagramm und auch auf dieses Diagramm und im Prinzip auf weitere Diagramme anwenden können. Also deswegen ist das Ziel ein bisschen anspruchsvoller, nämlich löse folgendes Integrale in D-Dimensionen, Integral d hoch dk, 1 durch k² plus 2kq plus m² hoch Alpha. Also das, was da hinten steht, ist halt offensichtlich hier enthalten, wenn ich Alpha gleich 1 setze und wenn ich q gleich 0 setze. Und also beginnen, wenn wir anders nicht wissen, wie wir vorgehen sollen, wollen wir mit einer gewissen Einschränkung, nämlich zunächst soll die Anzahl der Dimensionen weiterhin ganzzahlig sein, denn da wissen wir halt im Prinzip, was wir zu tun haben. Wobei zunächst d, also erstens größer gleich 3, sonst kann ich es nicht so schön allgemein formulieren. Und ganzzahlig. Gut, jetzt um dieses Integral zu lösen, in dem ersten Schritt gehe ich zu Kugelkoordinaten über. Also dieses k μ, das kann ich erstmal aufsplitten in eine Nullkomponente und eine Vektorkomponente. Und diese Vektorkomponente formuliere ich jetzt in Kugelkoordinaten. Also habe ich ein K0, dann ein R-Betrag und dann gewisse Winkel. Und die laufen von 1 bis d minus 3. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kugelkoordinaten in höheren Dimensionen irgendwann gesehen habt. Also das ist nichts Schwieriges, das zu verallgemeinern. Zwei Beispiele kennt ihr, Polarkoordinaten. Da habt ihr halt nur einen Winkel Phi. Dann Kugelkoordinaten kennt ihr auch. Da habt ihr halt das Phi und zusätzlich das Theta, was vom Nord- bis zum Südpol runter misst. Wenn er in vier Dimensionen geht, kriegt er halt ein weiteres Theta hinzu. Und in, naja, in Dimensionen, wie ich es halt hier hingeschrieben habe, entsprechend viele Thetas. Wobei diese Winkel, also der geht immer von 0 bis 2 Pi und die da, die gehen immer von 0 bis Pi. Also wenn das neu ist oder so, wenn er da auf Wiki oder was mal nachguckt, da findet er relativ schnell wahrscheinlich anschauliche Beschreibungen, wie das funktioniert. Gut, und also für uns ist halt das Interessante jetzt dieses d hoch dk. Und das sieht halt dann aus, minus unendlich bis plus unendlich, dk0. Dann ein Integral von 0 bis unendlich über die radiale Koordinate. Dann gibt es halt, wie ihr es wisst, von 2- oder 3D-Kugelkoordinaten einen Jacobi, also das R, das geht in der Potenz d-2 ein. Das muss aus Einheitengründen schon so sein, dass das reinkommt und halt auch konsistent mit dem, was er von Polar- und 3D-Kugelkoordinaten kennt. Dann eine Integration 0 bis 2 Pi d Phi. Der Phi-Winkel ist der einzige, der im Jacobi nicht auftritt, der einfach ist. Und dann kommen noch die Integrationen über diese Theta-Winkel j gleich 1 bis d minus 3 Integral 0 bis Pi d Theta j und die kriegen Sinuspotenzen, nämlich Sinus hoch j von Theta j. Also das gehört halt zu dieser Koordinatentransformation dazu, wenn er da entsprechende Ausdrücke, also Phi und Theta formuliert in diesen Komponenten vom Vektor R in kartesischen Koordinaten und dann halt mit dieser Koordinatentransformation den Jacobi ausrechnet, dann kriegt er halt gerade diesen Ausdruck, wo ich jetzt da hingeschrieben habe. Gut, also nach dieser Vorbemerkung machen wir dann mit dem Ausdruck von da oben weiter. Und also jetzt verwende ich halt diesen Ausdruck in Kugelkoordinaten und zwar mit einem Trick oder einer Vereinfachung, nämlich lege die K0-Achse in Q-μ-Richtung Und was ich damit halt erreiche, ist, dass dieses Qμ immer im neuen Koordinatensystem die folgende Form hat, nämlich Q und Vektor 0. Also die Kugelkoordinaten, die sind ja nicht spezifiziert, die müssen ja nicht irgendwie ausgerichtet sein, gleich entsprechend diesen ursprünglichen Koordinaten von diesem Q, also den kartesischen Koordinaten, deswegen kann ich die Nullrichtung von meinem neuen Koordinatensystem halt in diese Q-Richtung reinlegen.
Ist das jetzt, also unser Grad, das wir da definiert haben, das Qμ, ist das jetzt ein euklidischer Vektor oder ist das ein Minkowski-Vektor?
Also ich mache jetzt alles im Euklidischen in diesem Kapitel.
Ich verstehe da nämlich nicht so ganz, warum man jetzt ein K0 und ein R braucht. Also ich hätte jetzt quasi die erste Vorgabe schon als Radius interpretiert. Also wenn ich jetzt ein vierdimensionales Integral umschreiben würde im euklidischen Raum, dann würde ich einfach nur einen Radius haben, einen Polarwinkel und dann diese zwei azimutalen Winkel, die Theta. Deswegen verstehe ich die Notwendigkeit von K0 und R nicht. Also ich hätte jetzt einen von den beiden schon als Radius interpretiert. Ich meine, im Euklidischen habe ich zwischen dem Raum und den Zeitdimensionen ja keinen Unterschied mehr. Die sind ja dann gleichbedeutend durch die neue Metrik.
Also ich denke, die Notwendigkeit kommt jetzt aus diesen Rechnungen, die wir jetzt dann tätigen, raus. Also ich vermute, wenn du den einfach in, also umschreibst, wie du vorschlägst, dass der K0 als Betrag auffasst und dann KR mehr, also wegsplittest, sondern einen Winkel mehr hier machst, dass dann diese Integrationen, die jetzt im Folgenden halt analytisch ausgeführt werden, dass die nicht mehr ganz funktionieren. Ich kann es nicht hundertprozentig beschwören. Ich muss sagen, ich habe diese Rechnung aus dem Buch, aus dem Reiter, da könnt ihr das in größerem Detail noch nachlesen und der macht es für den Minkowski-Raum. Und ja, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich das transferiert habe. Ich vermute aber, dass es auch für den euklidischen Raum nicht funktioniert, wenn man diese Aufsplittung nicht macht. Aber es wäre mal eine gute Übungsaufgabe.
Letztes Semester war es ja mal für das eine Diagramm, das oben noch steht, diese Zwei-Punkt, also diese Vier-Punkt-Funktion weiter unten. Den hatten wir ja mit dem Weihnachtsblatt hatte ich den Loop mal gerechnet. Und ich hatte das auch, diese dimensionale Regularisierung gemacht und bin dann auch in, also habe die Wegrotation gemacht und da habe ich diesen Fall jetzt, wenn ich mich recht erinnere, nicht gemacht. Also dieses K0 und R separat hatte.
Mhm. Also du sagst, es geht in der dimensionalen Regularisierung auch problemlos, diese Rechnung, wenn ich es nicht mache, im Euklidischen. Okay, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich meine, das, was ich jetzt zeige, funktioniert, denke ich, mag sein, dass es dann zu umständlich ist. Das müsste man selber nochmal nachgucken. Also dann sagen wir mal zumindest, was ihr jetzt lernt, selbst wenn es zu umständlich ist, das würde euch unmittelbar in die Lage versetzen, auch im Minkowski-Raum halt durch Einbauen von vielleicht dem einen oder anderen Vorzeichen die korrekten Ausdrücke zu gewinnen. Insofern mag es dann trotzdem, auch wenn es Nachteile hat, wenn es zu umständlich ist, gewisse Vorteile wieder haben. Gut, müssen wir einfach durchrechnen, um es zu entscheiden. Okay, also es geht hier weiter mit einer speziellen Wahl dieser Richtung und ein Integral kann man immer leicht ausführen, nämlich dieses d-phi-Integral, weil halt phi nirgendwo auftritt, also es gibt in 2pi, dann minus unendlich bis plus unendlich dk0, Integral 0 bis plus unendlich dr, dann r hoch d minus 2 dividiert durch k0 Quadrat plus r Quadrat plus 2k0 mal q plus m Quadrat. Also jetzt geht das, was hier halt noch ein Skalarprodukt war, wird jetzt einfach ein Produkt von Zahlen durch diese geschickte Wahl der Achse. Und dann habe ich die Integration über die Theta-Winkel j gleich 1 bis d minus 3, Integral von 0 bis pi d Theta j sinus hoch j von Theta j. Und naja, was einem auffällt oder was halt schön ist, dass diese Theta-Integrale, die hängen nicht von meinem Integranten ab. Also der Integrant, der hängt zwar von Q ab, von der Vektorgröße, aber dieses Q, das geht jetzt nur noch ins R-Integral ein und ins K0-Integral, aber nicht mehr in dieses Theta-Integral. Also das Theta-Integral, das kann ich jetzt erstmal ausführen, ohne dass ich halt Rücksicht nehme auf das, was ich eigentlich integrieren will, also diese Parameter Q und Alpha. Vergessen. Ja, genau, vielen Dank. Also hier muss ein Alpha rein. Okay, also jetzt im Folgenden auch wieder kurze Pause beim Ausrechnen dieses Ausdrucks. Jetzt will ich irgendwas hinschreiben oder definieren, was es uns dann erlaubt, diesen hinteren Teil recht schnell auszurechnen. Und vielleicht habt ihr das Wort mal gehört im Folgenden hilfreich verschiedene Darstellungen der sogenannten Eulerschen Beta-Funktion. Und also diese Funktion hängt von zwei Parametern x und y ab. Und ja, also irgendeine dieser Darstellungen, die ich jetzt hinschreibe, kann man halt als Definition betrachten. Also zum Beispiel Integral 0 bis 1 dt t hoch x minus 1, 1 minus t hoch y minus 1. Gut, und dieses Integral, das kann ich jetzt halt irgendwie ein bisschen umschreiben. Und je nachdem, was wir jetzt im Folgenden tun, ist das eine oder das andere hilfreich. Also es ist in einer Koordinatentransformation äquivalent zu 0 bis pi halbe dt Sinus hoch 2y minus 1 von t Cosinus 2x minus 1 von t. Also es könnte als Übungsaufgabe mal versuchen, dieses Umschreiben. Oder aber es ist auch äquivalent zu 2 Integral 0 bis unendlich dt t hoch 2 x minus 1 dividiert durch 1 plus t Quadrat x plus y. Und ich kann es auch schreiben wieder in einer anderen Funktion, das ist eine Gamma-Funktion, über die ich gleich was sage, nämlich Gamma x mal Gamma y dividiert durch Gamma x plus y. Und das Ganze gilt für Realteil von x und Realteil von y größer 0. Und Gamma bezeichnet sogenannte Gamma-Funktion. Ich nehme an, die habt ihr schon öfter gesehen. Also zumindest manche dieser Eigenschaften. Also einmal für positives x kann ich diese Gamma-Funktion schreiben als Integral 0 bis unendlich dt t hoch x minus 1 i hoch minus t. Das denke ich, wird häufig als Definition verwendet. Das Ganze, das kann man aber analytisch eindeutig fortsetzen auf die komplexe Zahlenebene. Also das heißt, wenn halt auf einer gewissen Linie im Reellen da irgendwas definiert ist, so wie es hier steht, dann kann man, grob gesprochen, durch ja, sukzessive Taylor-Entwicklung halt diese Definition eindeutig ausbreiten in die ganze komplexe Ebene, weshalb halt, also abseits dieser Definition, diese Gamma-Funktion irgendwie auch definiert ist oder eindeutig bestimmt ist. Eindeutig fortsetzbar auf komplexe Zahlenebene. Und die hat auch Pole, und diese Pole, die sind wichtig für uns, die werden im Prinzip dann gerade die Unendlichkeiten unserer Diagramme widerspiegeln. Polstellen bei x gleich 0, minus 1, minus 2 und so weiter bei den negativen ganzen Zahlen. Und das, wo man eigentlich am häufigsten dieser Gamma-Funktion begegnet, für ganze positive Zahlen, also für n Element n plus, gilt das Gamma von n gleich n minus 1 Fakultät ist. Also im Prinzip, in einfachen Worten, die Gamma-Funktion ist eine Erweiterung der Fakultät halt auf negative Zahlen und auf nicht ganze Zahlen und im Prinzip auch auf komplexe Zahlen. Das, was jetzt hier steht, das ist keine tiefgehende Erklärung oder dieser Funktionen, sondern nur so die Minimaldefinition. Wenn euch das interessiert, was da immer ganz gut meines Erachtens ist, wenn man halt ein bisschen tiefer, aber nicht allzu tief einsteigen will, ist entweder Wikipedia, da nehme ich an, findet man es, oder auch, wenn ihr das kennt, ich glaube, diese Seite heißt MathWorld von Wolfram, der dieses Mathematiker geschrieben hat. Das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber diese beiden Dinge, eigentlich, ich persönlich muss sagen, finde da immer alles, was man eigentlich braucht, ohne dass man dann wirklich Mathematikbücher dazu wälzen muss. Also das, wenn ihr jetzt mehr wissen wollt und euch das zu oberflächlich ist, dann guckt einfach da mal rein. Also mir ist sie auch bis auf hier noch nie untergekommen. Ich meine, die Idee oder was wir jetzt halt im Folgen gleich tun werden, zum Beispiel dieses Integral da hinten, das ist halt ein Spezialfall von dem Integral, was hier steht, wenn ich halt x und y entsprechend wähle. Naja, und was ich dann machen kann, dann kann ich halt dieses Integral unmittelbar auf Gamma-Funktionen zurückführen. Also diese Beta-Funktion ist in gewisser Weise jetzt nur so ein Hilfsmittel, dass ich halt die Integralausdrücke, die ich kriege, wieder mit der Gamma-Funktion verbinden kann. Aber auch hier, also die Gamma-Funktion, ich meine, die einzig für mich anschauliche Interpretation ist halt für positive ganze Zahlen die Fakultät. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was uns jetzt hilft, sondern wir sind eher, wie wir dann bald sehen, wenn wir an den Polstellen bei den negativen ganzen Zahlen interessiert. Denn das gibt uns die Unendlichkeiten. Also ich denke, das ist eher schon sehr ein abstraktes mathematisches Konzept, aber halt also schon was fundiert ist. Also wenn man sich besser noch mit Mathematik auskennt und es rigoroser macht, wie sie an der Tafel jetzt macht, dann ist es also halt eine lückenlose Regularisierung und Parametrisierung dieser Unendlichkeiten, die halt, wie gesagt, da so Vorteile hat, wie dass es keine Eichinvarianz und so weiter bricht. Also benenne ich mal diese Beta-Funktionsdefinition mit Sternen. Und dann verwende diese Gleichung Stern mit 2y minus 1 gleich j und 2x minus 1 gleich 0. Und dann habe ich halt stehen, wenn ich eins dieser Integrale, nämlich das mit den Sinus und Cosinus da, ja, wähle, habe ich stehen Integral 0 bis Pi d Theta Sinus hoch j von Theta. Und naja, jetzt kann ich, wie schon angekündigt, das durch Gamma-Funktionen schreiben. Und was auftreten wird, ist auf jeden Fall dieses Gamma von Moment. Irgendwo tritt jetzt Gamma von 1,5 auf, nämlich genau, wenn ich halt dieses x auflöse. Also x 2x minus 1 gleich 0 bedeutet x ist 1,5, also steht Gamma von 1,5 da drin, und das kann man berechnen halt über eins dieser, über diesen Integralausdruck, wie er hier steht, und das werde ich verwenden, also wobei Gamma von 1,5 gleich Wurzel Pi verwendet wird, und das gibt mir dann, also dieses Wurzel Pi von der einen Gamma-Funktion, und halt die anderen, die lasse ich allgemein stehen, nämlich j plus 1 halbe, und das Ganze dividiert durch j plus 2 halbe, wenn ich halt das, was ich da gewählt habe, entsprechend einsetze. Naja, und also jetzt kann ich, oder jetzt habe ich halt diese Sinusintegrale durch Gamma-Funktionen ausgedrückt, und das kann ich jetzt da unten einsetzen. Und wenn ich das einsetze, ist es eigentlich ganz angenehm, denn das ist ja ein Produkt von im Prinzip sehr vielen Termen, wenn ich in hohe Dimensionen gehe, und der Exponent vom Sinus steigt immer um 1 an. Also das heißt, ich habe halt für jedes Integral ein Wurzel Pi, also das ist nicht weiter schwierig oder tut nicht weh. Und dann habe ich halt diese Gamma-Funktionen. Nur wenn J jedes Mal um 1 anwächst, dann kürzen sich halt fast alle Terme weg, denn dieses j plus 2 im Nenner unten, das wird halt, wenn ich j um 1 erhöhe, dann entsprechend vom Zähler rausgekürzt. Also bleibt halt nur der niedrigste und der höchste Term mit diesem j stehen, und das vereinfacht sich ziemlich stark. Also jetzt halt, naja, hier unten jetzt ist dann wieder weiter. Also kann ich diese Sinusintegrale alle ausführen. Wie ich gerade in Worten gesagt habe, ich habe irgendwelche Pi-Faktoren entsprechend auf 2Pi hoch d minus 1 dividiert durch 2. Dann muss ich das Ganze teilen durch Gamma d minus 1 halbe. Und naja, dann muss ich noch das hinschreiben, was halt übrig ist, nämlich das K0-Integral. Und das R-Integral, R hoch d minus 2, K0. Quadrat plus R Quadrat plus 2K0Q plus M Quadrat hoch Alpha. Okay, und also jetzt in all diesem mathematischen Formalismus kommt eigentlich der wichtigste Schritt überhaupt. Nämlich, wie ich anfänglich angekündigt habe, wir wollen halt von einer ganzzahligen Dimensionen wollen wir auf beliebige reelle Dimensionen übergehen. Und ich meine, das kann man jetzt an dieser Stelle zumindest in sinnvoller Art und Weise tun. Oder wir können halt unser Integral, das in einer ganzzahligen Anzahl von Dimensionen da oben noch formuliert war, das können wir jetzt verallgemeinern in sinnvoller Weise auf eine reelle Anzahl von Dimensionen. Denn unser ursprüngliches Integral, das haben wir halt rigoros umgeschrieben auf diesen Ausdruck, aber dieser Ausdruck hier, da ist dieses d halt nicht notwendigerweise auf eine Integerzahl festgelegt. Also ich habe zwei Integrale, die verbleiben mir, das ist okay, aber was auch immer d ist, dieses d steht jetzt halt im Prinzip in dieser Gamma-Funktion drin. Und diese Gamma-Funktion, naja, wie wir es da unten halt hatten, die ist halt sinnvoll definiert auf der ganzen reellen Zahlenachse. Also im Prinzip habe ich jetzt halt einen Ausdruck, wo ich d beliebig setzen kann und für ganze Zahlen reduziert sich das halt auf diesen, naja, bekannten Ausdruck und damit, und weil halt auch diese Gamma-Funktion da irgendwie eindeutig erweiterbar ist oder was, ist es also eine sinnvolle Verallgemeinerung dieses Ausdrucks. Also das, was halt jetzt passiert und wohin da wir her waren, ab jetzt kann die beliebige reelle Werte annehmen. Gut, alles Weitere, was jetzt kommt, also ich werde es vorführen, aber das ist jetzt halt wieder ein bisschen Mathematik, nämlich muss man halt die letzten beiden Integrale noch lösen. Und, aber da steht auch im Prinzip alles an der Tafel. Also wir müssen jetzt halt wieder diese Definitionen da, Beta- und Gamma-Funktion, glaube ich, verwenden und sorgfältig alle Terme zusammensammeln. Also das nächste, was ich jetzt mache, ist nochmal eine Variablen-Transformation, nämlich das P, das K0, das schreibe ich um in P in folgender Art und Weise. Und wenn ich das mache, dann wird K0 Quadrat plus 2 K0Q, das wird zu P Quadrat minus Q Quadrat. Und wenn es wieder da oben weitergeht, dann habe ich 2pi hoch d minus 1 dividiert durch 2 Gamma d minus 1 halbe Integral dp von minus unendlich bis plus unendlich Integral 0 bis plus unendlich r hoch d minus 2 dividiert durch p Quadrat plus r Quadrat plus n Quadrat minus q Quadrat hoch Alpha. Gut, also was ich geschafft habe, oder was halt der Vorteil dieser Variablen-Transformation war, dass kein gemischtes Produkt von K0 und Q mehr auftritt, sondern dass jetzt hier nur Quadrate stehen, was uns im Folgenden weiterhelfen wird. Gut, dann, um das jetzt wieder zu lösen, brauchen wir noch eine kleine Variante von unserer Gleichung Stern, die wir uns selber recht einfach besorgen können, nämlich Integral 0 bis plus unendlich dt t hoch 2x minus 1 durch a plus t Quadrat x plus y. Also das hat jetzt genau diese Struktur von unserem R-Integral. Ich habe halt da unten irgendwie ein Quadrat stehen und naja, ein Rest, was ich halt a nenne. Und durch geeignete Wahl von x und y, wenn ich das da oben löse, kann ich unmittelbar dafür die Lösung hinschreiben. Und das, was hier steht, das sieht halt fast identisch aus. zu dem, was hier steht, bis auf dieses a. Aber dieses a kann ich natürlich leicht durch einen Shift dieser Integrationsvariable t loswerden. Also das heißt, was man da tun kann, durch eine sehr einfache Variablentransformation, ist dieses a halt da rausholen. Dann habe ich a hoch 2 y Integral 0 bis unendlich dt d hoch 2x minus 1 dividiert durch 1 minus t Quadrat hoch x plus y. Und naja, das kann ich sofort lösen, indem ich halt da unten hinschaue und das Ganze wieder durch Gamma-Funktionen ausdrücke. Und dann bleibt übrig 1 durch 2a hoch 2y Gamma von x, Gamma von y, Gamma von x plus y. Und ja, jetzt verwende dies mit 2x minus 1 gleich d minus 2 x plus y gleich Alpha und a Quadrat gleich p Quadrat plus m Quadrat minus q Quadrat. Sorry, da habe ich mich verschrieben, das muss auch ein a Quadrat sein. Und naja, dann geht es halt jetzt wieder hier weiter. Und also ich kann, wie schon gesagt, unmittelbar das R-Integral jetzt dann loswerden mit dieser Identifikation, wie es da steht, und dieser Hilfsbeziehung, die wir uns hergeleitet haben. Und es bleibt übrig Pi hoch d minus 1 dividiert durch 2 Gamma von Alpha minus d minus 1 halbe durch Gamma von Alpha Integral minus unendlich bis plus unendlich dp 1 durch p Quadrat plus m Quadrat minus q Quadrat hoch Alpha minus d minus 1 halbe. Dann kann man das letzte Integral auch noch lösen, und zwar genau wieder mit derselben Beziehung von da oben. Also das hat, wenn man drauf schaut, natürlich die gleiche Struktur. Und zwar, wenn ich jetzt das nächste ist Gleichzeichen 2x minus 1 gleich 0 wähle und x plus y Grad Alpha minus d minus 1 halbe Sets und a Quadrat gleich m Quadrat minus q Quadrat. Dann geht mir das letzte verbleibende Integral noch weg und mein Endergebnis lautet Pi hoch d halbe Gamma von Alpha minus d halbe dividiert durch Gamma von Alpha m Quadrat minus q Quadrat Alpha minus d halbe. Und ja, gerade zur Erinnerung, also es steht zwar zwei Tafeln davor nochmal da, aber weil es im Folgenden halt eine wichtige Gleichung ist, also das war d hoch dk 1 durch k Quadrat plus 2 kq plus m Quadrat hoch Alpha. Also ich denke, das einzig Entscheidende war jetzt dieser eingekringelte Schritt da, dieser Übergang halt von einer diskreten oder ganzzahligen Menge von Dimensionen auf eine kontinuierliche, was wir halt geschafft haben, indem wir dieses ursprüngliche Integral in diese Gamma-Funktionen ausgedrückt haben, die halt auf der ganzen reellen Achse definiert sind. Alles andere, das war halt ein Lösen von Integralen. Nur ich denke, auch wenn es jetzt technisch und vielleicht physikalisch nicht sehr spannend war, ist es schon hilfreich, das einmal zu machen, denn wenn ich jetzt nur das Ergebnis angegeben hätte und gesagt hat, das kommt raus in einer kontinuierlichen Anzahl von Dimensionen, dann hätte dieses Konzept von einer kontinuierlichen Anzahl von Dimensionen vielleicht schon sehr komisch und eigenartig gewirkt. Also ich wollte euch mit dieser Rechnung vielleicht so ein bisschen das Gefühl geben, dass ihr das halt nachvollziehen könnt, oder wenn ihr euch zu Hause nochmal sorgfältig hinsetzt, dann könnt ihr diese ganzen Schritte sicher reproduzieren. Gut, also jetzt zurück zur eigentlichen Physikaufgabe, die wir uns heute ganz zu Beginn gestellt haben, nämlich also die Fortsetzung von der Berechnung von diesem Diagramm hier, beziehungsweise dem unendlichen Anteil. Also ich schreibe es nochmal hin, was der Startpunkt war. Es war minus μ hoch 4 minus d Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Integral d hoch dk 1 durch k Quadrat plus m Quadrat. Naja, und wenn ihr jetzt rechts an die Tafel schaut, dieses Integral haben wir jetzt natürlich gelöst, also wir haben was Allgemeineres sogar gelöst. Also hier muss ich jetzt einfach nur Alpha gleich 1 und Q gleich 0 in, nennen wir diese Beziehung, Sternstern setzen. Und dann kommt halt Folgendes raus, nämlich minus μ hoch 4 minus d Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Pi hoch d halbe Gamma 1 minus d halbe durch m hoch minus 2d. Okay, jetzt kann man sich gleich mal überlegen, wo ist jetzt die Divergenz hin verschwunden, ist sie überhaupt noch da? Wenn wir d gleich 4 setzen, naja, d tritt als Exponent von Pi auf, das ist hier eine Divergent als Exponent in der Masse, das ist auch eine Divergent, aber sie steht auch im Gamma drin. Und d gleich 4 bedeutet halt 1 minus 2 ist Gamma von minus 1 und Gamma hat halt bei den negativen ganzen Zahlen und bei 0 Polstellen, die wir aufgeschrieben haben, also ist dieses Diagramm nach wie vor halt unendlich. Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass es vernünftig ist, was wir wahrscheinlich gemacht haben. vor. Hier steckt die Divergenz, da Gamma von minus 1 gleich unendlich. Gut, um damit rechnen zu können, müssen wir jetzt halt diese Gamma-Funktion da irgendwie um ihre Pole entwickeln, also dieses Verhalten, in welchem Maß geht das Ganze gegen unendlich, wenn ich beliebig nah an diesen Pol ranrutsche. Und naja, das kann man halt auch herleiten oder haben Mathematiker hergeleitet. Das will ich wieder nur angeben. Also das Verhalten der von Gamma in der Nähe der Pole ist das folgende, nämlich Gamma von minus n plus Epsilon. Epsilon ist ein kleiner oder infinitesimaler Parameter. Das sieht so aus, minus 1 hoch n durch n-Fakultät 1 durch Epsilon plus Psi 1 von n plus 1 plus Ordnung Epsilon. Wobei Psi 1 eine Abkürzung ist für 1 plus 1/2 plus 1/3 bis 1 durch n minus Gamma, also klein Gamma. Und klein Gamma definiert es als Limes n gegen unendlich. 1 plus 1/2 plus und so weiter bis 1 durch n minus Logarithmus von n. Naja, und das kann man halt beliebig ausrechnen auf beliebig viele Dezimalstellen, genau. Also das ist 0,577215 und so weiter. Das hat auch einen Namen, das wird irgendwie Euler-Mascheroni-Konstante genannt. Also auch das sind halt Statements aus der Mathematik, die nicht direkt was mit Physik zu tun haben. Deswegen will ich sie hier nur nennen und nicht beweisen. Wer an einem Beweis oder so interessiert ist, der würde ich auch dieses Buch vom Reiter empfehlen, wo das, was ich heute eigentlich an die Tafel schreibe, im Wesentlichen drin ist. Und würde sagen, sogar ein bisschen mehr. Also diese Mathematik-Sachen sind da vielleicht noch etwas mehr erläutert, wie ich es jetzt hier tue. Okay, also wenn wir diese Aussage der Mathematiker halt glauben und verwenden, dann können wir jetzt offensichtlich diesen Ausdruck halt da oben einsetzen und haben dann unsere Pole entsprechend parametrisiert. Also dieses Epsilon, das war dann halt letztendlich gerade für uns die Abweichung von 4 Dimensionen und damit unser Regulator werden, den wir am Ende gegen 0 schicken. Und dann haben wir halt sowas wie 1 über unseren Regulator und Regulator gegen 0 haben unsere Unendlichkeit schön parametrisiert. Also setze d gleich 4 minus Epsilon. Damit ist Epsilon die Abweichung von 4 Dimensionen und unser Gamma 1 minus d halbe, wie es halt in diesem Diagramm auftritt, ist dann Gamma von minus 1 plus Epsilon halbe. Und wenn ich jetzt die Entwicklung der Gamma-Funktion um die Pole halt angucke, also insbesondere minus 1, dann ist es minus 2 durch Epsilon minus 1 plus Gamma plus Ordnung Epsilon. Und ja, dann kann ich halt das, was ich hier begonnen habe, weiterrechnen. Und das ist dann minus mu hoch Epsilon Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Pi hoch 2 minus Epsilon 1/2 durch M hoch Epsilon minus 2 minus 2 durch Epsilon minus 1 plus Gamma plus Ordnung Epsilon. Dann kann man das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Pi Quadrat und M Quadrat. Also ich trenne jetzt irgendwie diese Vorfaktoren auf in solche, die Epsilon-Exponenten haben und solche, die halt keine Epsilon-Exponenten haben. Dann bleibt man stehen, μ Quadrat durch Pi m Quadrat hoch Epsilon 1/2 2 durch Epsilon plus 1 minus Gamma plus Ordnung Epsilon. Naja, und diesen Ausdruck, der ist dimensionslos, also was exponentiert wird, μ durch m ist Masse durch Masse, und damit kann ich das ein bisschen umschreiben, nämlich ich kann als erstes mal das Ganze schreiben als e hoch Epsilon 1/2 Logarithmus von diesem Ding, und die E-Funktion kann ich selber wieder entwickeln, weil halt Epsilon klein ist. Also das heißt, in einer Epsilon-Entwicklung, wie es uns interessiert, ist das halt 1 plus Epsilon 1/2 Logarithmus μ² durch Pi m² plus Ordnung Epsilon². Gut, und also das habe ich ja deswegen gemacht, weil man ja eine Potenzreihe in Epsilon, also 1 durch Epsilon, Konstant, Epsilon und so weiter wollen. Naja, und jetzt habe ich ja zwei so Polynome oder Potenzreihen in Epsilon, die muss ich jetzt noch zusammen multiplizieren fürs Endergebnis und dann nach Epsilon sortieren. Und wenn ich das tue, kriege ich Lambda 1/2 Delta P plus 1, Delta von P1 plus P2, Pi Quadrat, M Quadrat, 2 durch Epsilon plus 1 minus Gamma plus Ln von μ Quadrat durch Pi Quadrat, durch Pi M Quadrat plus Ordnung Epsilon. Naja, und also was ich jetzt halt damit geschafft habe, ist die Divergenz wirklich zu isolieren und auch klar zu machen, wie die halt abhängt von meinem neuen Regulator, nämlich der Abweichung von vier Raumzeitdimensionen. Und dann hat es auch noch einen endlichen Anteil, der dahinter steht. Und dieses Ordnung Epsilon, das kann ich vergessen, weil am Ende schicke ich halt Epsilon gegen 0. Wenn euch erinnert, das letzte Mal hat, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube es ist heute nicht da, gefragt, was so ungefähr, was passiert, wenn ich eine Spielzeugtheorie renommiere oder wenn ich keine experimentellen Ergebnisse zur Verfügung habe. Also ich habe euch erklärt oder gesagt, dass man halt im Prinzip diese Unendlichkeiten wegkriegt, dass man halt Observablen ausrechnen, diese Observablen mit experimentellen endlichen Werten identifiziert und sozusagen nach den nackten Parametern auflöst. Und da war halt die Frage, was ist, wenn ich keine experimentellen Ergebnisse habe oder so. Und ich habe angedeutet, und das werden wir das nächste oder übernächste Mal dann machen, dass es halt zwei in gewisser Weise Strategien gibt. Entweder bin ich nur an einer Art mathematischen Renommierung erstmal interessiert, dass alle Unendlichkeiten weg sind, aber ich kümmere mich noch nicht um wirkliche physikalische Ergebnisse. Dann wäre ich nur an den Unendlichkeiten interessiert, also an diesem ersten Term 2 dividiert durch Epsilon, was da an endlichen Termen steht, da darum muss ich mich noch nicht scheren, erst wenn ich dann halt wirklich spezielle experimentelle Ergebnisse, also eine spezielle Welt, die halt durch Parameter ausgezeichnet wird, reproduzieren will. Oder halt das andere, wenn ich direkt schon experimentelle Ergebnisse mit meinen Diagrammen berechne und die auch gemessen zur Verfügung habe, dann würde ich halt mich auch um diesen endlichen Anteil, der halt übrig bleibt, wenn ich die Divergenzen entfernt habe, kümmern müssen, sodass das wirklich genauso rauskommt, wie ich möchte. Also warum ich das jetzt an der Stelle bereits erwähne, wir werden beides detaillierter dann nicht in der Regularisierung, sondern in der Renormierung machen. Was ich sagen will, ist, manchmal interessiert man sich nur für den divergenten Anteil, wenn man die Unendlichkeiten entfernen will. Manchmal ist auch der endliche Anteil noch wichtig, wenn ich halt das in ganz spezieller Art und Weise einrichten will. Deswegen findet man häufig zwei Ergebnisse, das, was ich hingeschrieben habe, als das umfangreichere, oder hin und wieder schreiben die Leute, die wirklich nur am Entfernen der Unendlichkeiten interessiert sind, Folgendes hin. Also halt diesen Vorfaktor dann 2 dividiert durch Epsilon. Ja, da lasst mich es gleich so schreiben. 2 Pi Quadrat M Quadrat durch Epsilon, also ist das zusammen multipliziert plus finite oder plus endlich. Also um anzudeuten, dass das eigentlich die Terme sind, die fürs reine endlich machen, also für die eigentliche Renormierung, nicht interessant sind. Also beide wären halt äquivalent, die vorletzte Zeile enthält halt unter Umständen noch mehr Informationen, je nachdem, was ich genau machen will. Gut, und ja, das ist jetzt auch wieder für die Renormierung, die wir dann wahrscheinlich das nächste Mal angehen werden, halt ein wichtiges Ergebnis, also entweder das hier oder das hier da. Und gerade nochmal, wenn er zurückdenkt an diese Cut-Off-Regularisierung, wie ich es das letzte Mal ganz kurz gezeigt habe, da wo wir vielleicht 2 oder 3 Minuten gebraucht haben mit der Cut-Off-Regularisierung, da haben wir jetzt halt im Prinzip eine Doppelstunde fast benötigt, also die dimensionale Regularisierung. Die ist sicher ein bisschen aufwendiger und anspruchsvoller, aber wie schon gesagt, sie hat halt auch starke Vorteile und typischerweise in modernen Arbeiten oder was, soweit ich weiß, wird fast ausschließlich das hier verwendet oder zumindest nicht diese Cut-Off-Regularisierung. Es gibt noch andere Strategien der Regularisierung, zum Beispiel die Gitterregularisierung, die wir auch noch in dem Semester besprechen, oder auch im Kontinuum andere Strategien, aber dieses Dimensionale, das ist, glaube ich, mit das, was am häufigsten verwendet wird. Gut, dann eine Sache, die auch Hausaufgabe sein wird, ist das, was wir jetzt hier für die 2-Punkt-Funktion gesehen haben, für die 4-Punkt-Funktion zu wiederholen. Das Ergebnis will ich angeben, weil die braucht man halt, diese beiden Ergebnisse für die Renormierung dann. Also analoge Handlung der 4-Punkt-Funktion also das hat dieses Diagramm, was divergent ist und naja, dieses Diagramm auch wieder ohne die äußeren Beine, also nur den divergenten Anteil. Wenn man es in D-Dimensionen hinschreibt, hat man halt μ hoch 4 minus d mal Lambda zum Quadrat, weil ja also zwei Wert ist es hat, dann von der Kombinatorik kommt auch ein halb Delta P1 bis P4 und das Integral, wenn ihr euch erinnert, ist glaube ich schon 2 Stunden her, dass wir das hingeschrieben hatten oder so, d hoch k, d hoch dk, 1 durch k Quadrat plus m Quadrat, also einen Propagator und der andere Propagator, der sah zwar genauso aus, aber weil es halt an den Vertices impulserhaltende Delta-Funktionen gibt, verschiebt sich dieser Impuls, also da wird dann auch k stehen, aber der hängt von den externen Impulsen ab, p3 plus p4 zum Quadrat plus m Quadrat. Naja, und also die P's, das sind halt die einlaufenden Impulse P1, P2, P3, P4, aber dieser divergente Anteil, der ist also im Prinzip gibt es dieses Diagramm, wenn er halt diese einlaufenden Impulse hat, gibt es 3-mal. Denn ihr könnt die Impulse natürlich auch anders verteilen. Also wie müssen wir es machen? Im Prinzip ist es wahrscheinlich das Einfachste, wenn wir dasselbe zeichnen, aber dann P1 und P3 und P2 und P4 machen und P1 und P4 und P2 und P3. Also bei einem halt völlig analoge Rechnungen, wo einfach die P's vertauscht werden und wo auch divergente Anteile geben. Also das werden wir zumindest in der Renormierung mitnehmen müssen und sollte man bereits jetzt dran denken. Gut, wenn man dieses Integral, wo an der Tafel steht, jetzt also ausrechnet mit genau diesen Techniken, also es würde natürlich nicht so lange dauern, wie wir jetzt dafür benötigt haben, weil diese Vorüberlegungen, also diese Beta- und Gamma-Funktionen und so weiter und diese Integrale in D-Dimensionen, wo wir gelöst haben, das können wir halt alles verwenden. Und naja, was das Endergebnis ist, das ihr in der Hausaufgabe dann überlegen sollt, das ist Lambda Quadrat 1/2 μ hoch Epsilon Delta P1 plus P2 bis P4, dann ein Pi-Quadrat und das Ganze wird multipliziert mit 2 dividiert durch Epsilon minus Gamma minus Integral 0 bis 1 dz ln von Pi P3 plus P4 zum Quadrat z 1 minus z plus m Quadrat dividiert durch μ Quadrat plus Ordnung Epsilon. Und also dieses Integral über z, was da halt steht, also das tritt auf im Lauf der Rechnung, aber das ist nichts Endliches, nichts Unendliches, sondern was Endliches, also im Prinzip was Harmloses. Das kriegt typischerweise auch einen Namen oder eine Abkürzung. Und das hängt halt ab von P3 plus P4 zum Quadrat von M und von μ. Naja, und im gleichen Stil wie das da unten schreibt man halt häufig nur die unendlichen Anteile hin. Und die wären dann Lambda 1/2 Delta 1/2 P1 und so weiter bis P4 2Pi Quadrat mu hoch Epsilon durch Epsilon plus Finite. Also diese komplizierte Struktur, die als F jetzt da bezeichnet wurde und die wirklich davon abhängt, wie halt gerade die Impulse da beschriftet sind an diese Diagramme, gibt hier nur den endlichen Anteil und ist damit halt vor allem dann wichtig, wenn ihr spezielle experimentelle Ergebnisse oder was da einrichten wollt. Aber zumindest fürs reine Endlichmachen der Theorie ist es nicht so kritisch. Gut, also wir haben noch 9 Minuten, aber das nächste jetzt wirklich anzufangen, das ist nochmal ein relativ technischer Block zu rechnen. Wenn wir das jetzt anfangen, bleiben wir in der Mitte hängen und müssen im Prinzip das nächste Mal wieder von vorne anfangen. Also was jetzt die Idee sein wird für die Renormierung, ist, dass man halt möglichst wenig Rechnungen macht und Diagramme anguckt, aber alle Unendlichkeiten erwischt. Und wenn er 2, 3 oder 4 Wochen zurückdenkt, wir haben halt das Konzept dieser Proper Functions beredet. Das waren halt diejenigen Funktionen, wo sozusagen alles, was unwichtig war, weggeschnitten war. Also ein bisschen anschaulicher oder besser zu verstehen, war es zum Beispiel für die Vierpunktfunktion. Die Vierpunktfunktion, die sah, hat man irgendwie so ein Bild, soweit ich mich entsinne, gezeichnet. Und diese Proper Function Gamma 4, das ist dieser ausgefüllte Kreis, und das war dann die Zweipunktfunktion, also der volle Propagator G2. Und das Ganze, das war dann, ich glaube, wir haben da auch noch Index C hingemacht, also die Connected Vierpunktfunktion. Und ja, ähnlich haben wir auch ein Objekt Gamma 2 eingeführt, grob gesprochen. Gamma 2, wenn ihr euch erinnert, war das Inverse vom Propagator, Gamma 2 mal G2, zumindest im Impulsraum, das war 1. Das war ein bisschen eine andere Interpretation wie für höhere Proper Functions. Also der wesentliche Punkt, warum ich das erwähne, und das haben wir auch damals schon erwähnt, was so eine der Motivationen dieser Gammas hier ist. Diese Gammas hier, die enthalten die echten, die ernstzunehmenden Wechselwirkungen. Diese Beine da außen, die muss ich eventuell separat unendlich machen. Und naja, die echte Vierpunktwechselwirkung, die steckt halt gerade in diesem Gamma drin. Und wenn ich mir jetzt dieses Gamma angucke, dann habe ich sozusagen aus der Vierpunktfunktion alle Unendlichkeiten entfernt, wenn ich auch in diesen G2s, was äquivalent zu den Gammas ist, alle Unendlichkeiten entfernt habe. Also wenn ich alle Gammas endlich mache, dann habe ich die Theorie endlich gemacht und damit halt renommiert. Und deswegen müssen wir jetzt im nächsten Schritt, also bevor wir zur Renommierung übergehen, halt gerade noch diese Gammas ausdrücken durch diese Diagramme. Und naja, dann im übernächsten Schritt, wahrscheinlich schafft man das nächste Mal auch, diese Objekte dann halt irgendwie auf endliche Werte zwingen, indem wir unsere Parameter der Theorie, nämlich die Masse m und die Kopplungskonstante Lambda, halt gegen unendliche Werte schicken oder gegen extreme Werte schicken. Also das wird jetzt die Strategie sein, was wir halt anfangen, nämlich Gamma 2 und Gamma 4 durch diese Diagramme auszudrücken. Und naja, dann, wenn wir das geschafft haben, können wir direkt mit der Renormierung anfangen, die dann nicht mehr besonders aufwendig eigentlich ist. Ja, dann würde ich euch heute mal ein bisschen eher rauslassen. Ich habe, glaube ich, auch des Öfteren schon überzogen. Gut, sehen wir uns am Freitag wieder.